Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Ja, ihr werdet euch fragen, was ist das für eine bescheuerte Begrüßung, aber wir sind hier schon richtig in Stimmung für unsere große US Open Vorschau. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich unsere blutjunge Moderatorin Henrike. Hallo Henrike.
Hallo du semi-blutjunger Mitmoderator.
Und ich begrüße auch ganz herzlich den anderen alten weißen Mann hier in der Leitung. Hallo Schwelli.
Also ich bin jetzt total verprellt, dass ich nicht auch blutjung genannt wurde. So, also, weiß nicht, wir können das jetzt hier auch beenden.
Aber
nein, vielen Dank für die erneute Einladung.
Aber hör mal, Sandplatzgott, Gott ist doch sowieso eigentlich...
Ewig,
ja,
ewig. Alterslos.
Ja. Ach so, ja, ich wollte jetzt eher auf die grauen Haare und den Bart zu sprechen kommen, aber...
Siehst du, dass, da bist du total falsch informiert. Im Moment bin ich bartlos.
Ach, stimmt,
krass.
Ja.
Ja.
Auf den sozialen Medien kann man dich bartlos bewundern. Das stimmt. Ja. Hast du da nicht auch ein Bild gepostet?
Das hört sich schwer nach einem OnlyFans-Account an.
Ja, warum nicht? Also ihr merkt schon, das wird heute irgendwie ein bisschen anders. Die große US Open Vorschau geht heute ans Eingemachte rein. Zwei alte, weiße Männer unterhalten sich mit einer blutjungen Tennismoderatorin.
Dieses Wort ist echt nicht für mich.
Das ist auch wirklich, ja. Es ist wirklich geil, ja. Das ist ein super Wort. Ja. Wie kriegen wir jetzt die Kurve zum Tennis? Meine Güte, helft mir mal. Also die US Open ist ja immer unser Opener, stehen kurz bevor. Wir nehmen auf am Samstag in aller Herrgottsfrühe und schon wieder Gott, Mensch, meine Güte. Und morgen geht's dann los, letztes Grand Slam Turnier des Jahres und ich frage mal provokant gleich zu Beginn, also mir ging es erstmal so, wie kriegen wir da jetzt hier ein bisschen Pfeffer rein, denn ich guckte auf die Draws und dachte, na, das wird ja langweilig heute, Schwelli, oder?
Ja, man könnte euphemistisch sagen, es ist, sind zwei Draws, wo die Favoriten gut verteilt sind, von mir aus auch ausgeglichen, wobei ich tatsächlich einige Viertel noch einfacher finde als andere für die Favoriten und Favoritinnen. Da werden wir vielleicht auch noch drüber reden. Ich werfe mal das Stichwort Zverev in den Raum. Tatsächlich bin ich auch durch die beiden Draws durchgegangen und habe immer so drauf gewartet und bin dann wieder ein bisschen nach oben zurückgegangen, weil ich gedacht habe, du übersiehst da so ein paar Hammer erste Runden, hast du drüber gelesen, aber man muss ehrlich sagen, so viele Popcorn-Matches gibt's da meiner Meinung nach diesmal nicht. Also jedenfalls nicht so offensichtliche.
Mhm. Henrike, ging dir ähnlich, oder?
Ja, mir ging mir genauso. Ich habe dann heute Morgen noch die Qualifikanten und Qualifikantinnen nachgetragen und hatte irgendwie gedacht, naja, vielleicht kommt da dann noch, weiß ich nicht, irgendwie was Spannendes zustande, aber nee, so richtig hinterm Ofen vorgeholt hat es mich dieses Jahr auch nicht. Also ich habe es mir gestern dann das erste Mal angesehen und dachte, nee, so richtig begeistern, dass du jetzt denkst, boah, ab morgen endlich geht's los, tut's mich leider nicht.
Also das funktioniert bei uns ja irgendwie immer gleich so in der Vorbereitung. Wir nehmen uns die Draws und dann nimmt man so einen Textmarker. Ich höre es im Hintergrund auch noch kritzeln gerade. Und dann macht man Kringel und oder hier mit dem Textmarker markiert sich so ein, zwei Matches oder drei, vier Namen. Und ich sage mal so, normalerweise fangen wir mit den Damen an, aber mein erster Kringel ging... Ihr werdet es kaum glauben, ging auf bei den Männern auf die Nummer 57 und 58. Das ist Stefanos Tsitsipas gegen Alexandre Müller. Das war mein erster Kringel. Nicht, weil das jetzt ein Popcorn-Match wäre, aber Das war so meine erste Frage, die ich mir gestellt habe. Setzt es eine weitere Niederlage, Erstrundenniederlage für Stefanos Tsitsipas? Und versinkt er langsam in der Bedeutungslosigkeit? Ganz ungewöhnliches Opening mal für so eine Grand Slam-Vorschau, dass wir mit dem Griechen anfangen, wie Boris sagen würde, der Grieche. Ja. Aber Schwelli, hast du eine Meinung zu Tsitsipas und was da passiert? So seit, man kann fast sagen, seit 1,5 Jahren fast.
Ja, mit kurzen Ausreißern nach oben, als er da mal den neuen Schläger ausprobiert hat, Anfang des Jahres,
Dubai hat er
da schien
gewonnen aus
es,
Versehen.
genau, da hat er Dubai damit gewonnen, hat aber jetzt, glaube ich, auch wieder zurückgewechselt auf dem anderen schwarzen Schläger von Wilson. Also er spielt wirklich schlecht, muss man sagen, ne? Also auch wenn man die Spiele sich anguckt, das ist jetzt nicht irgendwie Zufall und Pech, dass er so viel verliert, und es zieht sich jetzt so lange schon hin, dass es durchaus sein kann, dass er auch hier wieder früh verliert und dass das jetzt auch für längere Zeit das letzte Grand Slam-Turnier ist, wo er gesetzt ist, beziehungsweise dass die Australian Open nach langer Zeit das erste Turnier werden, wo er nicht gesetzt ist. Es ist eigentlich erstaunlich, ne? Es zeigt auch viel, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie schnelllebig die Tenniswelt ist, denn es ist noch nicht so lange her, dass ein Stefanos Tsitsipas auch Grand Slam-Endspiele erreicht hat und relativ nah dran war,
Und 2-0
auch
Sätze
mal ein Grand
vorne
Slam.
war. Ja.
Gegen Djokovic, genau, zum Beispiel, ne? Also es ist nicht so lange her, als ich gedacht habe, Tsitsipas ist da näher dran als beispielsweise in Alexander Zverev.
Ja, brutal. Henrike, ich finde, während wir in epischer Breite analysiert und empfohlen haben, was Alexander Zverev machen muss, um sich weiterzuentwickeln, da kommen wir auch gleich noch drauf, habe ich das Gefühl bei Tsitsipas, ich würde gar nicht sagen, dass er schlechter spielt, sondern der ist, da sehe ich wirklich 0,0 Entwicklung. Der ist echt stehen geblieben, oder?
Ja, das ist auch mein Gedanke, den ich gerade hatte, als ihr euch unterhalten habt. Und auch Schwelli sagte, dass das ja noch gar nicht so lange her ist, dass Stefanos Tsitsipas in besseren Regionen unterwegs war. Das stimmt. 1,5 Jahre sind jetzt auch nicht so lang. Das sind 1,5 Saisons sozusagen. Aber ich glaube, für eine Entwicklung von Spielerinnen und Spielern ist das schon eine lange Zeit. Und da merkt man bei Tsitsipas einfach nichts. Er ist halt lange mit seinem Tennis durchgekommen, hatte, das mag Umstände halber oder auch an der Konkurrenzsituation liegen oder auch daran, dass er, weiß ich nicht, vielleicht auch mental besser drauf war. Keine Ahnung, ich denke schon, dass dich das natürlich irgendwann auch ein bisschen runterzieht, wenn es nicht mehr so läuft. Aber da haben wir ja schon im Zusammenhang auch mit seiner kurzen Partnerschaft mit Goran Ivanisevic drüber gesprochen, dass auch Ivanisevic sagt, dass er im Prinzip auch nichts tut. Er redet viel und macht nichts. Ob das
Faul.
jetzt stimmt, weiß ich natürlich nicht. Ich kenne Tsitsipas nicht, aber das ist so ein bisschen den Eindruck, den ich habe. Ich finde, er ist für einen Top-Athlet auf dem Niveau, wo er sein könnte, auch wirkt er relativ untrainiert. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Muskelberge oder so. Das ist natürlich physisch individuell und er ist ja auch sehr groß, aber ich finde, er wirkt nicht so gut drauf physisch wie andere. Er hat nach wie vor echte Schwächen auf seiner Rückhand, wo er teilweise wirklich, du einfach siehst, dass er nicht gut zum Ball steht. Und das sind einfach Fehler, die dir auf einem gewissen Niveau nicht mehr passieren dürfen. Nicht, weil das nicht für eine bestimmte Region reicht, sondern weil es für die Top-Region nicht reicht. Und ich glaube, da ist er jetzt einfach von vielen anderen eingeholt worden. Und da musst du dich dann entweder angleichen oder nicht. woran das jetzt liegt, ob der mental irgendwie Probleme hat. Er hat ja auch dann die Geschichte mit seinem Vater gehabt, mit Paula Badosa und alles, und das nimmt einen mit, sehe ich auch ein. Aber ich habe bei ihm auch nicht so das Gefühl, dass er momentan daran was ändern möchte.
Ja, zumindest das, was wir mitkriegen, so aus der Distanz.
Genau, und das muss man immer, finde ich, auch einschränkend sagen. Wir wissen nicht, was bei Leuten abgeht. Das ist einfach eine Außenbeobachtung. Und das ist auch eine Entscheidung, die man treffen kann. Also ich meine, ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn Leute sagen, naja, Krebssicherheit zwischen 50 und 100 lang, mache ich mein Geld und dann gehe ich abends nach Hause und gut ist. Bitte, jeder darf
Ja.
das so machen, wie er oder sie möchte. Aber ich finde, er strahlt manchmal schon immer noch den Anspruch, auch wenn du so auf Social Media siehst, wie er sich dann gibt und postet und dann diesen philosophischen Bums. Und dann sitzt du da und denkst so, ah, Aktionen und Worte passen nicht immer so zusammen für mich.
Ja, aber wo wir schon gerade bei Tsitsipas und damit im Viertel von Alexander Zverev in der Auslosung sind, finde ich das dann schon bemerkenswert, weil es natürlich vor 2 oder 3 Jahren, hätte ich jetzt gesagt, boah, hey, wenn du guckst, wer da hängt bei Zverev im Viertel, das wird nicht so einfach. Ja? Da ist noch ein Auger Aliassime mit drin, ein Rublev, ein Khachanov, ein Dimitrov und ein Tsitsipas. Also vor 2 Jahren hätte ich gesagt, Alter, ey, also hier durch die vierte Runde und das Viertelfinale durchzukommen für Zverev wird hart. Aber times are changing, Schwelli. Ich sehe eigentlich und damit der Ball sozusagen bei dir und dem deutschen Tennis für Alexander Zverev hier ganz gute Chancen, ne, ein ordentliches Turnier zu spielen, oder?
Ja, absolut. Also ist für mich tatsächlich eine der einfacheren Auslosungen, die man beim Grand Slam bekommen kann. Was nicht heißt, auch Zverev hat ja seine Probleme, gerade in den letzten Turnieren gehabt, beziehungsweise im letzten Turnier gerade körperlich, muss man sehen, wie sich das alles entwickelt. Aber von dem, was er da vor die Flinte bekommt, da muss man nicht unbedingt von der Papierform her, von der aktuellen Papierform her Angst haben. Ich geb dir absolut recht, das wäre mal vor einiger Zeit anders gewesen. Und das ist vielleicht aber auch eine ganz interessante Entwicklung, dass es da eben eine ganze Spielergeneration oder vielleicht sind es sogar anderthalb Spielergenerationen gibt, die so ein bisschen in ihrer Entwicklung stehen geblieben ist. Also es ist ja eben nicht nur Tsitsipas, sondern es ist auch, wir treiben das ja auch, obwohl er sich da noch am besten von gehalten hat, auch Alexander Zverev an. Du kannst aber auch sagen, ein Medvedev, ein Rublev. Ich sehe da spielerisch auch nicht so in dem Maße eine Entwicklung, wie man sie bei Djokovic, Nadal, Federer im etwas gesetzteren Profi-Alter noch ganz deutlich sehen konnte, wo echt gesehen hast, oh, die spielen jetzt aber durchaus anders, einfach weil sie sich angepasst haben, weil sie sich an andere Gegner adaptiert haben, weil sie gemerkt haben, dass sie selber vielleicht eine Spielweise auch nicht mehr so durchhalten können, die sie vorher praktiziert haben. Bei denen, also Stagnation oder so ein Plateau auf zugegebenermaßen hohem Niveau, gerade was Zverev angeht, aber auch, du könntest jetzt auch einen Auger Aliassime auch noch dazu nehmen,
Ja.
wo ich auch gedacht habe, da, ja, bitte.
Ja, nee, richtig. Also ich gehe da mit, wobei ich sagen muss, ich finde das dann die Stagnation gegenüber Zverev wiederum nicht ganz fair. Weil er derjenige ist von denen, wenn man jetzt mal sein Viertel nimmt und sagen wir mal, da ist Zverev drin, Auger Aliassime, Hugo Humbert, Andrei Rublev, Karen Khachanov, Francisco Cerundolo, Stefanos Tsitsipas und Alex de Minaur, das sind die Gesetzten. Dann finde ich, hat Zverev von allen denen schon wirklich konsequent am meisten geschraubt
Absolut.
an sich. Und ich finde, bei ihm siehst du auch so diesen Drang, sich zu verbessern. Und ich glaube, bei ihm ist das Problem, dass er an dem Punkt steht, dass er sich jetzt nur noch so richtig im Kopf verbessern kann, mental, wie er mit bestimmten Situationen umgeht. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, den man am schlechtesten sieht. Aber wenn ich mir mal überlege, wie Zverev mal voliert hat und wenn ich mir das jetzt angucke, dann ist das schon ein enormer Sprung. Aber ich gebe dir recht, die sind alle ein Teil einer Generation, die halt dann von einem Sinner und einem Alcaraz und den Jungen, die jetzt nachkommen, tatsächlich ein- und überholt wurden. Vielleicht kriegt Zverev, ich glaube, von allen denen, die ich jetzt genannt habe, würde ich ihm momentan es am ehesten zuzutrauen, die Kurve noch zu kriegen und zu sagen, okay, du holst dir diesen einen Grand-Slam-Titel und tschö. Und ich glaube, Zverev kann mit einem Grand-Slam-Titel, sollte er den jemals packen, auch mehr als zufrieden sein. Einfach von dem, was nachkommt, weil ihn da die Zeit eingeholt hat. Aber es sind schon Spieler, so hoffnungsvolle, da echt verloren gegangen, irgendwie unter die Räder gekommen.
Ja, und man muss sicherlich oder man kann sicherlich sagen, dass wenn man sich dieses Viertel dann nochmal anguckt und mit den Namen, die du gerade erwähnt hast, dann bleibt festzustellen, dass Alexander Zverev seit, ich versuche gerade bei Tennis Abstract weit zurückzuscrollen und siehe da, okay, 2023 war er mal auf der Nummer 10, aber damit immer noch Top 10.
Na gut, verletzt,
Ja,
ne?
da genau, da war er verletzt, ja, ist eben etwas zurückgefallen, ja, genau, da war die schwere Verletzung und davor auch Nummer 333. Also die häufigste Zahl, die ich hier eigentlich sehe bei Alexander Zverev, ist 3, ja, 3 oder 4. Er ist, wenn du diese Verletzungspause rausnimmst, Alter, hey, da kannst du hier nach unten scrollen. Das ist unglaublich. Der ist
Ja,
seit
er ist unglaublich
2017,
konstant.
ja, seit dem Juli 2017, ja,
Ich bin mir auch sicher,
ist
dass
er in
Schwemmi
den
das nicht
Top
so
10.
gemeint hat.
Ja,
Und da jetzt nicht auf Zverev bashen
ja.
wollte.
Nein,
Nee,
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 nee.
nee, nee.
Also eigentlich sogar eher umgekehrt, weil er von all diesen am konstantesten noch spielt und sein Plateau praktisch am höchsten ist.
Na, er ist
Also
definitiv eine andere
es ist so ein
Liga.
Ja, er ist eine andere Liga. Du hast aber das Gefühl, dass diese ganze Generation so irgendwie bergan, bergan, bergan rennt oder gerannt ist. So, und einer nach dem anderen fällt da so ein bisschen ab. Zverev rennt aber immer noch, ne? Kommt auch nicht so richtig an den Gipfel ran, aber der ist noch Top Ten. Guck dir mal an. Also diese Analyse, die wird ja auch komplett dadurch bestätigt, wo die jetzt gerade alle so in der Weltrangliste stehen und wo die gesetzt sind. Zverev ist immer noch die Drei.
Ja.
Ne? Trotzdem hätte man vielleicht gedacht, dass er zu diesem Zeitpunkt näher dran ist, einen Grand Slam zu gewinnen oder dass er schon einen gewonnen hätte. Das ist ni nicht der Fall. Andere, Medvedev hat es geschafft irgendwann mal, aber der ist auch ähnlich wie ein Tsitsipas, nicht ganz so, aber ähnlich. Also den würdest du ja im Moment überhaupt nicht mehr zum Favoritenkreis zählen.
Ja, bei
Beim
einem
Grand Slam-Turnier.
Tsitsipas musst du ja momentan überlegen, ob du den überhaupt über die erste Runde hinaus tippst, ne?
Eben, so
Ja,
war ja der
ja.
Einstieg. Das wäre zum Beispiel nichts, was ich jemandem empfehlen würde, der bei unserem Tippspiel mitmacht, auf Stefanos Tsitsipas zu tippen. Ich würde aber auch nicht auf Alexandre Müller, da ist beides drin. Aber vielleicht ganz kurz noch, um den Gedanken nochmal, na, was ist abzuschließen, ich würde noch reinwerfen. Vielleicht machen wir aber auch den Fehler, wenn man diese Namen in dem Viertel anguckt, dass wir halt nach so einer Ära, ja, der großen drei und dann kommen Junge hoch, dass wir davon ausgehen, dass, ich übertreibe jetzt, wenn einer dreimal eine gute Kugel übers Netz spielt oder vier gute Turniere spielt, dass wir in dem jeweiligen Spieler immer gleich den nächsten soliden Top-10-Spieler sehen. Und vielleicht, ich weiß es nicht, man müsste sich das mal angucken, gab es das auch schon immer. Ja, also auch schon zu Borg, zu Becker, zu Sampras Zeiten, dass Junge nachkamen und man sagt, oh, da ist jetzt der Nächste. Und nein, so ist es halt nicht. Es ist wahnsinnig schwer, eine Karriere wie Alexander Zverev hinzulegen. Viel wahrscheinlicher ist eine Karriere, wenn du gut bis sehr gut spielst, dass du irgendwo in den Top 30 dich wiederfindest, mal ein besseres Jahr hast, mal ein schlechteres Jahr hast, aber doch im Grunde genommen, wie jetzt beispielsweise in Karen Khachanov, auf eine Karriere zurückkommen kannst, wo du auch mal in den Top 10 standst, wo du auch auf die 18 zurückfällst, aber eben nicht dauerhaft diese Top-Leistung bringen kannst. Und vielleicht, ja, meinen wir immer nur, das ist jetzt so den großen drei geschuldet und da kommt eine Generation, die ist gescheitert. Ich werde mir mal den Spaß machen, mal mir alte Rankings von früher angucken und schauen, was für Namen da aufgetaucht sind, die mal so da waren und auch wieder verschwunden sind. Was aber, wie gesagt, finde ich nichts an der Güte des einzelnen Tennisspielers irgendwie reduzieren sollte. Denn guckt euch vielleicht letzter Punkt dazu noch, guckt euch beispielsweise einen Alex de Minaur an. Das ist vielleicht in diesem Viertel, würde ich sagen, der Spieler da drin, der neben Zverev in den letzten 2 Jahren schon die bedeutendste Entwicklung gemacht hat, der jetzt in schöner Regelmäßigkeit um die Viertelfinal, teilweise sogar Halbfinal, Plätze in den Grand Slams mitspielt. Ja, also alles in allem höre ich raus so ein bisschen aus unserer Diskussion. Wir sehen gute Chancen, dass Alexander Zverev da durchkommt und in seinem Viertel und damit in seiner Hälfte des Draws als Halbfinalist gelten könnte.
Ja, alles natürlich abhängig von seinem gesundheitlichen Zustand, ne? Also, oder körperlichen Zustand. So richtig klar, woran seine ja deutlich erkennbare Schwäche beim letzten Turnier in Cincinnati, während seiner letzten beiden Matches, woran das gelegen hat, also klar an der Hitze auch, aber was da bei ihm los war, ob das was mit seiner Diabetes zu tun hatte oder ob es einfach so andere Gründe hatte, weiß man ja nicht. Deswegen weiß man auch nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass das jetzt in New York komplett überwunden hat oder halt nicht überwunden hat. Das muss man sehen.
Ja, die gleiche Frage, Henrike, stellt sich ja, wenn wir schon in der Hälfte sind, natürlich bei Jannik Sinner. Nach 5 Spielen in Cincinnati war dann Sense. Die Hitze hat ihm scheinbar oder sichtlich schwerst zugesetzt. Ich habe eigentlich keine Zweifel, dass er wieder fit sein wird zu den US Open. Und by the way, letztes Jahr war es auch heiß. Ja, und ja, davor war es auch
Also,
heiß.
als kleine Information, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, Darren Cahill hat sowas in Richtung gesagt, dass er krank war, also dass er die Grippe hatte, the flu, ne? Also, und dann gehe ich halt davon aus, dass er bis zu seinem ersten Match bei den US Open, er ist jetzt auch nicht für den Sonntag angesetzt, wieder so fit sein wird, dass er da einigermaßen bei Kräften ist. Also da mache ich mir fast weniger Sorgen als bei Alexander Zverev, dass er wettkampffähig ist, sage ich mal.
Ich muss sagen, aber ich mache mir bei beiden jetzt noch nicht so Gedanken. Also ja, Sinner, das wirkte auch so, als ne, man ist auch mal platt und auch bei Zverev würde ich das jetzt sagen, muss man das erstmal so bewerten. Er wirkte ja jetzt, auch wenn er da so rumlief, so bei den US Open Training, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es ihm irgendwie mega schlecht geht oder so. Und da muss man halt immer mal schauen. Klar, dein Körper gibt auch mal nach und du hast nicht immer die beste Zeit. Aber bevor man da jetzt das erste Match nicht gesehen hat, finde ich das schwer, das jetzt zu beurteilen über den Rahmen hinaus. Ja, shit happens. Ich meine, andererseits musst du dir auch mal überlegen. Klar, Sinner hat dann aufgegeben, weil der halt auch wirklich leer war. Zverev hat sein Match ja dann noch mit Hängen und Würgen beendet. Also das ging ja noch irgendwie, weil er da natürlich auch, glaube ich, stur wie so ein Esel ist.
Ja, er gibt einfach nie auf, ne? Muss man
Ja,
auch
also
mal.
ich glaube, um
Also.
Zverev zum Aufgeben zu bewegen, da muss schon viel passieren. Insofern, ja, bin ich da bei beiden jetzt momentan nicht so, dass ich das jetzt mal mit einkalkulieren würde. You never know, aber ich meine, gerade die US Open oder auch die Australian Open, aber ich meine, ich habe schon einige US Open erlebt, wo gerade in der ersten Woche, wenn das Wetter echt heiß und schwül war, und das kann in New York sehr unangenehm werden, da ja teilweise Spielerinnen und Spieler echt wie die Fliegen gefallen sind, die vorher top fit waren, weil einfach die Konstitution drumherum dann in dem Moment so scheiße war. Ich kann mich da noch an, glaube ich, ich meine, es war bei den US Open Jack Sock erinnern, der eigentlich, glaube ich, richtig gut drauf war und dann halt komplett am Ende war. Das fände ich jetzt schwer irgendwie ranzuziehen. Wenn das jetzt was wäre, was irgendwie über ein paar Turniere ging, okay, aber so
Ja, sehe
ist
ich.
es
Also
in
so ganz
meiner
extreme.
Überlegung nicht drin.
So ganz extreme Temperaturen sind, glaube ich, für New York erstmal nicht angesagt. Muss man natürlich noch immer
Gut, das ist
gucken, wie
gut,
die
ja.
Luftfeuchtigkeit dann ist. Aber es ist alles noch so in den 20ern,
Ja.
manchmal in den hohen 20ern, aber jetzt halt nicht 35 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit. Von daher,
Wobei diese
also
Woche auch.
spielt.
Ja,
Ja,
sprich.
bitte.
Nee, sprich weiter.
Also spricht dafür, dass das jetzt nicht der Superfaktor werden wird, auch in Bezug auf die beiden Zverev und Sinner.
Ja, wobei ja bei manchen Turnieren, laufen ja jetzt auch noch US-Turniere, der Regen viel schlimmer ist. Also,
Ja,
was
hat ja
war
auch
das?
in New York schon geregnet, ne?
Ja, genau. Also da ist ja auch einiges schon, ich weiß gar nicht bei den Damen, ob es in Cleveland war, wo sich das halt auch mit dem Regen mega alles verzögert, verschiebt. Und also ich glaube, da würde ich fast sagen, ist das größere Problem als die Temperatur, Schrägstrich, Luftfeuchtigkeit.
Ja, also mir geht es so ein bisschen so, und entschuldigt hier beim Zuhören vielleicht, dass wir nicht wie in gewohnter Manier hier durch jedes einzelne Erstrundenmatch da durchgehen, aber ich bleibe dabei. Es ist wenig Popcorn zu Beginn und ich wäre fast geneigt zu sagen, auch wenn ich jetzt vorspulen könnte in dieser Hälfte des Doors, dann würde mich doch wahnsinnig interessieren, ob es zu einem Halbfinale Sinner gegen Zverev kommt. Ich sehe niemanden, der Sinner da ernsthaft stoppen kann auf seinem Weg ins Halbfinale. Vorausgesetzt er ist fit, vorausgesetzt Zverev ist fit. Und das fände ich schon interessant, so eine Art Rematch zu haben zum Australian Open Finale und zu gucken, wie sich an der Stelle dann Alexander Zverev, auch wenn ich Sinner als klaren Favoriten sehe, überhaupt keine Frage, aber wie sich Alexander Zverev diesmal darauf einstellt und ob er eine Chance hat, dieses Match ausgeglichener, spannender, vielleicht sogar ganz anders zu gestalten, als es in Australien der Fall war. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Ja. Sorry.
Ich fände es wichtig, wenn er es einfach anders gestaltet,
Ja.
wenn er einfach anders spielt, wenn er es schafft, was zu versuchen. Das wäre total wichtig.
Ja.
Ob das dann am Ende von Erfolg gekrönt ist, das hängt ja nun auch sehr viel von Sinner ab. Man kann auch sehr, 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 sehr gut Tennis spielen und trotzdem gegen Jannik Sinner verlieren und vielleicht sogar vom Ergebnis her relativ klar verlieren. Aber Zverev ist jetzt am Punkt, wo er sehr oft in solchen Situationen immer dasselbe versucht hat oder dasselbe gespielt hat. Und das wäre ja das, was wir auch schon angesprochen haben, das Mentale, der Kopf, da müsste sich ja dann was ändern, weil dass er auch anders spielen kann, aggressiver spielen kann, das hat er ja auch schon bewiesen, das ist ja gar keine Frage. Nur wenn er das mal in so einem Halbfinale, selbst wenn es schief geht, also vom Ergebnis schief geht, machen würde, das wäre für mich ein enormer Schritt nach vorne.
Ja, da stimme ich dir zu. Also hat er ja nach seiner Trainingswoche deiner Rafael Nadal Academy ja auch gesagt und zusammengefasst, dass er da auch von Rafael Nadal, wenn das so stimmt, gesagt bekommen hat, dass wenn Alexander Zverev aggressiv spielt, dann ist es halt schwer, an ihn ranzukommen. Ne? Weil wenn bei ihm der Aufschlag läuft und er auch im Return, und er ist ja gar kein so schlechter Return-Spieler, und er kann halt auch viele, viele auch die langen Rallyes halt mitgehen, trotz dessen, dass er so groß ist. Ne? Der ist ja wirklich einer, der eben nicht mehr so in diese Kategorie, okay, großes Aufschlagmonster geschoben werden kann. Dann ist es auch unangenehm, gegen ihn zu spielen. Und ich glaube, dann wird auch ein Jannik Sinner seine Aufgabe haben. Aber dann ist halt das Mentale entscheidend. Und da ist Sinner natürlich deutlich besser unterwegs, eben nicht auf den letzten Zentimetern einzuknicken. Aber ich gebe dir recht, Schwelli. Ich glaube, selbst wenn er das, sagen wir mal, es kommt zu dem Halbfinale und er verliert das, hätte er trotzdem was gewonnen, wenn du siehst, okay, er verliert halt mit fliegenden Fahnen, ne?
Ja,
Ja, exakt.
viel Spekulation bis dahin. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich halte es für, wenn alle fit sind, für relativ wahrscheinlich, dass wir dieses Halbfinale sehen könnten. Denn mir fehlt, und damit beschließt man vielleicht den Blick auf diese erste Hälfte der Herrenauslosung, mir fehlt da jegliche, im Moment jegliche Fantasie für irgendwelche großen Absetz in dieser Hälfte. Es gibt so ein paar Begegnungen, keine Ahnung, für die Nostalgiker darf Marin Cilic noch mal ran gegen Alexander Bublik. Bublik ist immer Spaß zum Gucken, macht immer Spaß, kann man sich anschauen. Es gibt eine Partie Musetti gegen Mpetshi Perica. Das ist sicherlich ein undankbares Los für Musetti. Ja, da kann man sagen, kleines Upset-Potenzial, wobei es jetzt nicht die Riesenüberraschung wäre, finde ich. Ne? Dafür hat der Mpetshi einfach viel zu viel schon für Aufsehen gesorgt. Und insgesamt fehlt mir, wie gesagt, so ein bisschen die Würze in diesem Genre als solches erstmal. Aber meistens ist es ja dann so, dass die kleinen Dramen und auch die großen Dramen sich dann einfach entwickeln. Ja, und das wird man dann schauen müssen, wenn dann Monfils, da kann man fast schon die Uhr nachstellen, entweder gegen Safiulin oder vielleicht gegen Oger Aliassime in den fünften Satz muss, dann ist das wieder ein spannendes Match, irgendwie sowas. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine, oder?
Ja, klar, das wird sich schon entwickeln. Also
Ja.
ich habe keine Angst, dass in dieser Hälfte jetzt nur langweilige Spiele da sind. Nur von der Grundvoraussetzung ist halt wenig da, wo man direkt so sagt, oh wow, da wird es auf jeden Fall rund gehen. Fuchsowitsch gegen Schapowalow ist vielleicht auch sowas, das könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie
Vor allem
gut
weil
ist.
Fuchsowitsch ja gerade sehr gut drauf ist. Ja.
Ja. Aber komplett anders ist das natürlich in der unteren Hälfte, Henrique, oder? Da
Total.
ist er also direkt. Ein Blockbuster jagt den nächsten. Vielleicht die gute Nachricht erstmal: Jan-Lennard Struff, der sich erfolgreich durch die Quali gespielt hat, muss nicht gegen Novak Djokovic ran. Er muss auch nicht gegen Carlos Alcaraz. Hat aber natürlich mit Mackenzie McDonald jetzt auch nicht unbedingt ein super einfaches Los. Ja, er hätte auch gegen anderen Qualifikanten oder gegen eine Wildcard kommen können. Aber das ist doch schon mal gut, dass Struffi da nicht gleich gegen einen Topgesetzten muss. Aber ansonsten auch hier.
Und
Ja.
es ist auch gut, dass er sich überhaupt durch die Quali gespielt hat,
Ja.
weil er hatte auch nicht so eine einfache Auslosung bei der Quali. Ganz im Gegenteil, er hat
Ja.
ja gegen Cazaux dann auch letzte Runde, also Quali-Finale gespielt, der an 1 gesetzt war in der Quali. Also er hatte ja auch so seine Schwierigkeiten,
Ja, wollte ich
ich
gerade
glaube,
sagen, gegen
in der Runde
Thiago
davor.
Daniel, ja,
Genau, was also,
hat ihn der Regen.
auch ein erfahrener Spieler, also da hätte er auch rausgehen können, auch so mental rausgehen können irgendwie. Und dass er das schon mal jetzt gewuppt hat, finde ich sehr bemerkenswert und sehr stark.
Ja, gegen Taro Daniel, hat ihn der Regen ja gerettet. Ne? Da ist er, ja, der erste Satz war, glaube ich, 2-6 aus Sicht von Struff. Und dann hat er danach das Match und dann musste wegen Regen abgebrochen werden.
Ich glaube, er war sogar Break auch hinten nochmal, ne?
Das weiß ich, und das muss ich ehrlich zugeben, habe ich nicht nachgeguckt, aber zumindest sah es nicht gut aus. Und dann hat er da echt die Kurve nochmal gekriegt. Und Taro Daniel ist in der Quali echt ein unangenehmer Gegner für jeden. Also der ist einfach jemand, der irgendwie leider dann selten weiterkommt, aber jedes Mal, wenn ich den irgendwie in der Quali sehe, dann denke ich immer, für wen auch immer, gegen den er trifft, das ist halt auch eine
Das
echte
ist super
Aufgabe.
unangenehm. Also der hat auch schon viele
Insofern
Hauptfelder erreicht.
ich finde es auch,
hoffen wir
ich finde es auch
einfach mal,
so,
dass es Struff was gibt, diese Quali.
ich finde es auch so einfach für Struff unangenehm, überhaupt wieder Quali spielen zu müssen, weil er das ja auch, da war er ja drüber hinweg und ist ja jetzt durchaus auch schon in so einem vorgerückten Tennisalter und dass er das jetzt nochmal so annimmt und sich da durchspielt, das finde ich gut.
Ja, aber da muss ich sagen, finde ich Struffi auch immer beeindruckend. Also ich habe mir auch dann schon mal so auf Social Media dann jetzt so Matchbälle oder ein paar Punkte angesehen von seinen Matches. Und er ist ja immer jemand, der sich dann auch anfeuert, die Faust gibt und
Ja,
sowas. Und ich
ja.
finde, also das ist wirklich etwas, wo man bei ihm absolut den Hut ziehen muss. Er ist echt jemand, der sich nie beklagt und immer irgendwie was versucht. Und das ist schon eine ganz große Fähigkeit auf jeden Fall.
Definitiv. Es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das mit die beiden interessanten, wobei anderthalb interessantesten Matches in dieser unteren Hälfte finde ich, ausgerechnet am Anfang und am Ende des Draws. Also bei dem halben interessanten Match Carlos Alcaraz gegen das Aufschlagmonster Opelka. Vielleicht guckt man aber auch nur deswegen hin, weil da eben halt der Name Opelka steht. Aber letzten Endes, deswegen sage ich halbe Aufmerksamkeit. Ansonsten ist Opelka natürlich sehr limitiert in seinem Spiel gegen so jemanden wie Carlos Alcaraz. Aber wird man mal sehen müssen, da kann er ein bisschen Returns trainieren, der gute Carlos. Aber eben das andere Spiel, was ich vielleicht mit größter Spannung erwarte, ist eben die Frage, der gute alte Onkel Novak Djokovic, der seit Wimbledon kein Match mehr gespielt hat. Klar, der darf das auch, der hat genügend Matches gespielt. Der muss gegen Lerner Tin ran. Und jetzt werden viele sagen: Ja, gut, spielt er weg in drei Sätzen. Ich glaube, mit fehlender Matchpraxis und dann dem US-Amerikaner Lerner Tin, es ist zumindest keine ganz angenehme Aufgabe. Nicht so ein kompletter No-Brainer wie gegen irgendeinen Qualifikanten, oder wie seht ihr das?
Ja, ich glaube, hier wird viel von Lerner Tin abhängen, wie was er aus der Situation macht. Ich meine, er ist jetzt auf Hartplatz, das ist definitiv sein Belag, und er ist zu Hause in den USA. Da sind gerade die US-Amerikaner tendenziell mit, die ziehen ja aus diesen Situationen oft mehr. Und bei Djokovic, gut, da kann man nur ein Fragezeichen hinpacken, wie gut er drauf ist oder nicht. Das ist absolut nicht zu beurteilen, weil man ihn jetzt halt seit, wie viele Monate sind das jetzt? Anderthalb, zwei, nicht mehr hat spielen sehen. Glaube ich daran, dass Tien das jetzt packt? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber es ist auf jeden Fall, hätte Djokovic durchaus, wären andere Zulosungen deutlicher gewesen. Zumindest auf dem Papier. Was dann natürlich am Ende rauskommt, weiß ich nie. Aber ja, habe ich auch gedacht,
Gut,
ja. Ja, es könnte natürlich auch sein, dass Djokovic Lennartin komplett überfährt. Mag alles sein,
absolut.
aber ich stimme dem zu. Wenn er gut spielt und das zu einer körperlichen Angelegenheit irgendwo auch macht, dann kann es unangenehm für Djokovic werden, weil ich glaube, dass es beim Djokovic mittlerweile so ist, dass er nicht mehr alles körperlich so gut wegsteckt und auch für den weiteren Turnierverlauf es ist mittlerweile wichtiger ist, dass er gut durch die erste Woche kommt, dass er nicht so viele Körner lässt und so. Das war früher, so fit wie er war, würde ich sagen, fast egal. Also Lerner Tien kann sehr unangenehm spielen, weil er ein Match lang machen kann. Und da kommt es halt auch dann viel drauf an, wie gut er das, was er da so macht, umsetzt und ob Djokovic das wirklich so einfach abprallen lässt oder ob er davon beeindruckt ist. Er hat auch, also ich habe so ein paar Bilder gesehen, er ist während seiner Vorbereitung in Europa immer mal wieder so am Oberschenkel massiert worden und so. Also er schien ja nicht ganz fit zu sein, Djokovic jetzt. Keine Ahnung. Ja, also es ist zumindest interessant und es wird anders als Opelka Alcaraz vom Ablauf, sage ich mal so.
Genau. Ja, total. Und
Also es ist eigentlich die beiden Enden von Tennis,
ja,
wie man Tennis
sehr.
spielen kann, sind da eigentlich repräsentiert. Also im Durchschnitt wird's dann die durchschnittliche Anzahl von Schlägen pro Ballwechsel sein im einzelnen Spiel, aber an beiden Enden der Fahnenstange.
Also es kann passieren, dass das eine ganz eindeutige Nummer für Djokovic wird. Es kann aber auch genau das Gegenteil passieren. Ihr habt es angesprochen, die US-Amerikaner und die US-amerikanischen Zuschauer sind dann natürlich auch schnell zu begeistern für einen Landsmann. Und die beiden werden die Night Session eröffnen, die allererste Night Session am Sonntagabend. Insofern, da ist was drin und gleichzeitig, da steht dem Guten, und der ist gerade mal 19 Jahre alt, dem guten Lerner-Teen auch ganz schön was bevor. Denn das Wiederum kann Djokovic gar nichts anhaben. Der hat das schon so häufig erlebt. Aber für Lernatin wird es sicherlich das erste Mal sein, dass er vor so einer großen Kulisse spielt. 19 Jahre Night Session. Das Ding wird wahrscheinlich ausverkauft sein, die 23.000. Da kannst du auch dran scheitern als junger Amerikaner. Ja. Mal schauen, mal gucken. Insgesamt, was traut ihr, wenn er denn den Lerner beiseite schubst, was traut ihr Djokovic zu? Ist das überhaupt prognostizierbar? Spielt er vorne mit oder ist große Überraschung?
Was ist denn für dich vorne mitspielen? Also
Naja.
für ihn geht es ja eigentlich auch nur noch ist gut, um die 25. Also
Ja, eben.
entweder gewinnt er das Turnier oder es ist ja ein Misserfolg in dem Sinne, dass ihm die Zeit davon läuft.
Ne, sagen wir mal vor dem Hintergrund seiner Auslosung. Es wird, wenn es von der Papierform her geht, zu einem Viertelfinale Djokovic-Taylor Fritz kommen. In allen Jahren vorher hätte ich immer wieder gesagt, ja, der hoffnungsvolle Amerikaner, der dann aber dann am Ende doch wieder drei Sätze von Djokovic eins drüber geprügelt bekommt. Ja, dieses Jahr mit den gerade angesprochenen, dann doch jetzt langsam bemerkbaren Verschleißerscheinungen bei Novak, wenn es ein bisschen länger dauert, wenn die Bedingungen hart sind. Wenn Taylor Fritz den in den vierten Satz schubst oder in den fünften, dann würde ich sagen, das ist nicht mehr so ein klares Ding wie früher. Aber an und für sich sollte zumindest mal in einem Viertelfinale Djokovic nichts im Wege stehen. Ich sehe das nicht so ganz. Oder ihr?
Nee, da gehe ich mir. Also, Djokovic, ich meine, es ist für ihn ist echt ein sehr amerikanisches Ding.
Ja, und
Also, er
Tiafoe
kann
wartet da
viel.
auch noch.
Tiafoe, Mikkelsen oder Mikkelsen, ich weiß immer nicht, wie was richtig ist. Dann vielleicht einen Rune. Also, ich sag mal so, bis zum Viertelfinale, wo er dann auf Fritz trifft. Ist das, sollte das also auch bei einem nicht ganz so guten Djokovic eigentlich klappen? Also es sei denn, er fällt jetzt wirklich so komplett unterhalb ich sag mal, selbst Durchschnittsleistung, müsste das eigentlich machbar sein. Fritz ist, glaube ich, sicherlich der erste Test, der auch mit Mensik, ja gut, mit Mensik und Macha natürlich zwei potenziell unangenehme Gegner haben kann, aber Nakashima sonst, ja, muss man mal schauen. Aber spekulieren wir jetzt mal, Fritz wird sicherlich der erste Test sein. Und dann ist halt die Frage, gehen wir jetzt mal davon aus, dass Alcaraz sich unten durchspielt, der dann, ja gut, Ben Shelton im schlimmsten Falle im Viertelfinale hat, so als härtesten Gegner. Aber sagen wir mal, es kommt wirklich zu Djokovic Alcaraz. Weiß ich nicht, ob ich wirklich daran glaube, dass Djokovic Alcaraz dann da noch wegschiebt. Also, das ist eher so das, wo ich mich frage, glaube ich daran noch? Also, ja, auf dem Papier sicherlich, aber rein vom Gefühl und von der Leistung her weiß ich nicht. Wie seht ihr das? Hat er da wirklich noch eine Chance, dass du so richtig überzeugt bist?
Ja,
Schwierig.
nee, richtig überzeugt nicht. Und vor allen Dingen, selbst wenn das passieren würde, dann muss er wahrscheinlich im Finale Sinner noch schlagen. Schwierig, ne? Also ich finde, wir sind am Punkt angelangt, wo schon ein paar Sachen zusammenkommen müssten, damit Novak Djokovic eine richtig gute Chance hat, ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen. Zum Beispiel, dass einer von den beiden genannten gerade schwächelt und früh ausscheidet, dass er nur einen von denen schlagen muss, oder dass einer da absolut nicht in Form ist an dem Tag, in dem er gegen Djokovic spielt. Sowas halt. Das war man kann ja fast sagen, Jahrzehnte anders.
Das,
Ja.
ja, du beschreibst es gut. Es muss halt inzwischen, muss auch das System für Djokovic arbeiten, ne? Er
Ja,
kann nicht,
und
er
er ist
kann das
halt.
nicht mehr so aushebeln und sagen, ich entscheide, was hier passiert. Das
Ja,
ist halt weg, ne?
es hat ja auch was mit seiner Weltranglistenplatzierung zu tun halt, ne? Und solange Alcaraz und Sinner dann die Eins und die Zwei sind, wird er immer gegen oder sehr oft gegen beide spielen müssen, um wirklich das Turnier zu ziehen. Und ja, also wenn dann können sie ihm direkt auch die Nummer 26 noch mit draufgeben. Also das wäre eine unglaubliche Leistung, wenn er das schaffen würde, den Weg zu gehen.
Ich sehe das auch sehr kritisch. Das sind zu viele Wenns drin. Also nach dem Motto, ja, wenn Sinner doch nicht fit ist, ja, dann muss aber auch beispielsweise ein Alcaraz auch nicht fit sein oder strugglen, ja. Und wenn ein Alcaraz und ein Sinner nicht fit sind, dann haben wir vorhin über einen, dann vielleicht ist der dann wenigstens fit, über einen Alexander Zverev gesprochen. Und vergesst man Ben Shelton nicht, der gut drauf ist, vielleicht noch etwas limitierter in seinem Spiel ist, da muss ich auch noch einiges entwickeln. Ja, da braucht man noch so einen Plan B oder idealerweise C. Aber ich
Und
würde.
das Körperliche bei Djokovic
Ja,
ist halt,
ja,
das
ja,
wollte ich ja gerade
ja.
sagen. Also das war ja auch jahrzehntelang so,
Ja.
dass drei Gewinnsätze für ihn der totale Vorteil waren. Und
Total.
er konnte sich in der ersten Woche auch schön warm spielen und dann hat er da halt mal einen Satz abgegeben und so. Und das war ja alles vollkommen egal. Jetzt müsste er halt auch durch die erste Woche schon richtig gut durchkommen, meiner Meinung nach, damit er am Ende noch die Körner hat, um mithalten zu können mit den anderen
Ja.
Topspielern. Und da ist dann das nächste Aber und Wenn, ne? So, was da reinkommt.
Deswegen, ich würde mich fast darauf festlegen, will sagen, wenn es um den 25. Grand Slam-Titel für Novak Djokovic geht, dann ist vielleicht die Australian Open seine letzte Patrone. Sicherlich das Turnier, das Grand Slam-Turnier, wo er am besten abgeschnitten hat, was ihm vielleicht am stärksten entgegenkommt. Aber auch da, wobei da sprechen wir dann in ein paar Monaten drüber, gibt es auch herausfordernde Bedingungen. Also ich sehe es nicht, ich sehe die 25 nicht. Ich sehe auch hier in der Hälfte wenig wirklich jetzt Popcorn zu Beginn irgendwie. Auch da werden sich Dinge entwickeln. Deswegen wäre vielmehr meine Frage an euch. Wenn ihr es denn jetzt heute tippen würdet, wer gewinnt die US Open? Henrike.
Oh, keine Ahnung. Also ich, so
Wenn,
rein
das
vom
Wörtchen,
Gefühl.
wenn es nicht erlaubt.
Also ich denke schon, dass es Stand jetzt Sinner Alcaraz wird im Finale.
Ja.
Ich glaube, da müsste schon viel schief gehen bei beiden. Gut,
Die
man weiß es
haben,
nicht.
glaube ich, in den letzten 4 oder 5, bin ich mir jetzt
Fünf.
nicht ganz sicher, Turnieren,
Ja.
wo sie gemeinsam angetreten sind, jeweils immer das Finale gegeneinander gespielt.
Ja.
Beim letzten
Ja,
Mal
und
zumindest ein bisschen.
dann ist es fast eine 50-50-Entscheidung, auf wen man setzen kann. Ich weiß nicht, rein vom Gefühl her, glaube ich, ist Alcaraz momentan ein bisschen besser drauf. Aber es ist halt schwer einzuschätzen bei Jannik Sinner, wie sehr diese körperliche Geschichte ihn da irgendwie, ne, gereizt hat. Keine Ahnung. Ach komm, ich sag Alcaraz. Gut. Aber es könnte auch jeder andere sein.
Also jeder andere in dem Fall Sinner.
Ja, genau.
Jeder andere, der Sinner heißt, kann
Jeder
auch
andere, der
gewinnen.
Sinner heißt, genau.
Ich tippe auf Sinner, aber wünsche mir Alcaraz.
Aha, das ist auch immer eine gute Entscheidung.
Ja.
Also ich tippe auch auf Jannik Sinner.
Ja.
Sehr
Ja.
gut.
Ja. Es ist so.
Bei Alcaraz ist halt wundertütiger.
Das stimmt,
Da,
das
äh, ne,
stimmt.
also ich glaube, dass der vom absoluten Peak dann tatsächlich vielleicht noch ein bisschen besser ist, wenn man das so sagen kann, und Sinner eher der Konstantere ist. Ich kann aber bei Alcaraz auch ganz schlecht lesen aus irgendwelchen Zweitrundenpartien heraus, ob der jetzt so super in Form ist oder nicht, oder ob er dann im Finale richtig gut spielen wird. Ich
Du,
finde
ich
bei
mache ja auch
Sinner.
nur Name-Dropping, also ich muss halt irgendwen nennen und
Ja, klar. Also bei Sinner fällt es mir irgendwie einfacher, den gucke ich mir an im Turnier und dann denke ich so, oh, der ist gut drauf. Und dann ist der meistens auch das komplette Turnier gut drauf.
Okay. Gut, Mädels, Stichwort und Jungs. Wer ist denn bei den Damen gut drauf aktuell? Iga Swiatek, oder? Hammers, fertig, tschüss, das war's. Henrike.
Lass uns Schwelli mal. wollte was sagen.
Ja,
Fang an.
Schwelli. Nee, nur
Ladies first.
Ja,
Ja,
die
gut
ist gut
drauf.
drauf.
Ja,
ja,
das
ist gut drauf.
Ja.
Ja.
Ja,
Wobei, wenn du dir mal Świątek's Viertel anguckst, also ich hoffe ja, dass es dazu kommt in der dritten Runde gegen Kalinskaja. Das könnte schon ein schönes Match werden.
gut, dann fangen wir doch, wenn wir uns die Damen hier angucken, dort mit der unteren Hälfte des Draws an, obgleich am Sonntag die obere startet. Aber wir gucken mal zuerst auf die untere Hälfte, die ganz unten sozusagen angeführt wird von der, ja, kann man vielleicht im Moment sagen, Informspielerin Iga Świątek. Aber du sagst es, Henrike, das Viertel ist ja jetzt nicht unbedingt einfach. Da ist auch noch eine Laura Siegemund, die redet da auch noch ein Wörtchen mit, oder?
Und eine Tatjana Maria.
Ja, nur Laura Siegemund muss gegen Diana Schneider ran,
Ja.
die jetzt gerade im Finale von, weiß ich nicht, Monterey oder Winston.
Das ist doch Siegemund egal.
Ja, das stimmt. Im Zweifelsfalle, gut, das kann auch nicht immer von Vorteil sein, wenn jemand so gerade von einem Turnier dann anrauscht, da dann die erste Runde US Open mitzumachen. Okay, aber ja, auch für Świątek, ich meine, sie würde auf, wie gesagt, in der dritten Runde, sagen wir jetzt mal, auf Kalinskaja treffen und das halte ich schon für relativ wahrscheinlich.
Ja, das sieht sehr danach aus.
Danach könnte, sagen wir mal, sie packt das entweder Schneider oder Alexandrowa warten, beide auch sehr verlässlich oder halt eine Siegemund. Und danach wäre dann eine Möglichkeit aus Svitolina. Gut, Haddad-Schmaja ist zurzeit nicht so gut drauf und die
Nee.
muss auch gegen Sonay Kartal anfangen. Das ist auch unangenehm für eine erste Runde. Aber dann vor allen Dingen auch Anisimova ist da oben mit drin, die ja wirklich sehr gut drauf ist zurzeit.
Absolut.
Also ja, hier ist es halt, was zuläuft, wird hier ganz nett. Da ist noch eine Tatjana Maria, die gegen Maria Sakkari starten muss. Da habe ich auch so gar kein Gefühl, wie das ausgeht.
Ist auch erstaunlich, gell? Sakkari ist auch auf dem absteigenden Ast. Hat die sich mit Tsitsipas zusammengetan, oder?
Eine
Ja,
griechische Tragödie.
definitiv. In drei Akten oder fünf. Ja, also ich sag mal so, wenn Świątek da durch ihr Viertel kommt, da hat sie auf jeden Fall ein paar gute geschlagen.
Ja.
Muss man sagen. Ich traue ihr das absolut zu. Also sie ist ja wirklich wieder, sie kommt jetzt wieder in diesen Świątek-Modus, wo sie einfach alles wegdrückt, was kommt.
Ja.
Aber es ist trotzdem nicht ganz angenehm, auf wen sie treffen könnte.
Ja. Und in der oberen Hälfte dieser unteren Hälfte, das finde ich ganz interessant. Da haben wir wirklich so für die Amerikaner so eigentlich alles mit dabei. Wir haben Madison Keys, die gute alte Maddie, voller Respekt, alte Maddie, ja, Australian Open-Siegerin, jetzt vor Heimpublikum
Jetzt
und
bin ich aber sehr gespannt, ne? Wenn
was?
du schon sagst, die gute alte Maddie, was du jetzt gleich über Venus Williams
Ja. Absolut, die sehr gute alte Venus Williams ist auch dabei, aber will ganz kurz sagen, hier um das einzuordnen, also Madison Keys ist für mich immer wieder bei Grand Slams, ist jemand, den kannst du, ich will nicht sagen, blind ins Viertelfinale tippen, aber ey, einfach, ich finde immer wieder, was die bei Grand Slam-Turnieren abruft, grandios. Und ich würde mich freuen, ja, wenn sie diese Form der Australian Open auch hier vor Heimpublikum nochmal zeigen kann und hier Richtung Viertelfinale und oder Halbfinale marschiert. Aber das Viertel hat es, wie gesagt, aus amerikanischer Sicht in sich, denn die sehr gute, sehr alte Venus Williams darf nochmal ran. Ne? Allerdings natürlich ein Hammer los mit Carolina Muchova. Wir haben ebenfalls mit drin Coco Gauff, ja, die mit Tomljanovic jetzt kein super leichtes Erstrundenlos hat, sollte aber machbar sein für sie. Und wir haben dieses, wie ich finde, nach wie vor sehr, sehr spannende große Frage und Ausrufezeichen hinter Naomi Osaka, die wirklich gut gespielt hat, die in letzter Zeit ganz deutlich sich nach oben entwickelt hat, dann aber eben diesen, ja, wie soll man sagen, Nervous Breakdown hatte in Toronto gegen Mboko. Aber die ich bei den US Open, wenn sie diese Form da von Toronto aufrechterhalten kann oder sogar noch steigern kann, die ich da nicht abschreiben würde. Also das finde ich mit das spannendste Viertel irgendwie.
Ja, hier ist viel drin, ne? Du hast wirklich von den Namen her tolle Voraussetzungen. Ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie sich das dann ausgeht. Ich meine, da ist auch eine Linda Noskova noch mit drin,
Und
die
der Eva
sehr,
Lys.
sehr, ja, gut, auf der zweiten Runde könnte sie auf Eva Lys treffen. Dann ist da noch eine Kvitova drin, die nach den US Open ihre Karriere beendet. Also die kriegt vielleicht hoffentlich noch dieses Match gegen Madison Keys, ne, in der zweiten Runde.
Ja, das wäre schön.
Das würde ich ihr wirklich wünschen. Hat natürlich mit Diane Parry auch keine angenehme erste Runde, Kvitova. Dann, ja, auf dem Papier Popcorn-Match wäre Bolter gegen Kostyuk, aber Bolter ist halt nicht gut drauf momentan. Ja, hier ist es interessant, wie es zuläuft. Wobei ich sagen muss, dass die Person, die ich am wenigsten einschätzen kann zurzeit, neben vielleicht einer Osaka, eine Coco Gauff ist.
Ist
Wo
komisch.
ich gerade komme.
Ja.
So sage, ja, sie spielt okay für ihre Verhältnisse, aber eben halt auch nur okay für ihre Verhältnisse, ne? Wenn man mal gleich vergleicht, was sie alles könnte, finde ich, ist sie momentan ein bisschen unstet.
Ich bin total gespannt darauf, wie Coco Gauff aufschlagen wird, weil ich so ein paar Videos gesehen habe, wo zwei Trainer auf sie einreden an der Grundlinie und ihr vormachen, wie sie denn ihren Aufschlag gestalten muss, technisch, wann sie das Bein nach vorne nehmen soll, um in diesen Pinpoint-Stand zu kommen, wie sie den Oberkörper drehen muss und so. Also wenn da jemand das mit mir machen würde, würde ich überhaupt keinen Aufschlag mehr ins Feld bekommen. Es sah aus, als würde da sehr viel gleichzeitig geschraubt werden. Und das in der Woche vor dem Grand Slam finde ich schon mal interessant.
Ja, vor
Sie,
allen Dingen,
man,
weil
man
sie.
muss ja auch sagen, es mag auch nötig sein, weil sie hat zuletzt sehr viele Doppelfehler gemacht. Ich glaube, gegen Paolini in drei Se Sätzen 16. Und ich habe dann auch mal in die Statistik reingeschaut. Sie liegt da in der Top 10 auch weit vorne, was die Anzahl der Doppelfehler über die Saison angeht. Das ist schon sehr, sehr auffällig. Also, dass sie da rangeht, da haben wir ja heute auch schon drüber gesprochen, sich verbessern und Sachen ändern und so, das ist ja genau richtig. Aber wie das dann unter Druck bei den US Open, wo der Druck für sie ja nun mal richtig, richtig groß ist, dann im Match funktioniert, so eine Veränderung dann umzusetzen, da bin ich sehr gespannt.
Ja, vor allen Dingen, weil sie nach dem French Open ja auch echt so abgerutscht ist.
Ja, die hat
Also
nichts gerissen seitdem.
Rasensaison hat ja gar nicht funktioniert. Ne? Da hat sie ja nur Berlin gespielt und dann Wimbledon jeweils in der ersten Runde raus. Dann hat sie in Montreal gegen Collins und Kudermetova gewonnen, aber auch beides nur in drei Sätzen. Und Collins und Kudermetova, also Veronika Kudermetova, sind beides halt auch welche, die sich selber auch rausschießen können. Dann hat sie gegen Boko verloren. Gut, die natürlich zugegeben in Montreal auch den absoluten Traumlauf hingegeben hat. Dann ist sie in Cincinnati gegen Paolini raus, hätte aber vorher, hatte sie auch ein bisschen Glück, weil ja Stremska ja zurückgezogen hat, das Match. Das hätte mich interessiert, ob Paolini da, Paolini sag ich schon, ob Goff da, wie sie da auf Stremska reagiert hat. Und dann muss man jetzt mal schauen. Ich meine, ich traue Goff alles zu, ne? Da wirklich auf den Punkt auch fit zu sein, aber ich finde es unglaublich schwer einzuschätzen.
Ja, da bin ich bei euch, dieser, wie man sagt, dieser Build-up zu den US Open, der ist dieses Jahr nicht gelungen. Schwell, du hast es angesprochen, sie haben da viel im Training rumgedoktert. Ich kann mich erinnern, dass sie damals bei ihrem US Open-Sieg 2023 eben auch eine Phase hatte, wo sie vorher mit Brad Gilbert viel gearbeitet hatte und auch sagte, das hat viel ausgemacht, um dann die US Open zu gewinnen. Habe aber gerade nochmal nachgeschaut, da war eben dieser Build-up trotz Veränderungen ganz, ganz anderer. Damals gewann sie, flog auch in Wimbledon erste Runde raus, aber dann hat sie an sich gearbeitet, hat aber gleichzeitig damals Washington gewonnen, Cincinnati gewonnen, und dann die US Open. Also das, auch vom Selbstvertrauen her ganz andere Geschichte als jetzt dieses Jahr. Also ich bin da bei euch, da ist ein Fragezeichen hinten dran. Wahrscheinlich wird sie uns vielleicht eines Besseren belehren, aber genau deswegen habe ich gesagt, also Tomljanovic ist jetzt nicht unbedingt so ein leichtes Einstiegslos für sie da in diesem Viertel.
Ja, sehe ich genauso.
Ja, und
Hängt
ansonsten.
natürlich von ihr, hängt natürlich komplett von Coco Gauff ab,
Ja.
dass sie das gewinnen kann, muss, wie auch immer, ist ja gar keine Frage. Aber ich finde sie anfällig dafür, nicht gut zu spielen.
Ja, und deswegen, also wenn wir gesagt haben, oh, es ist so wenig, wenig Popcorn und wenig Spannendes in diesen Draws drin. Ich finde also diese untere Hälfte der Damen ist schon so, dass man da in der ersten Runde dann doch mal eine gute Mischung kriegt aus Popcorn. Und Popcorn ist natürlich hier die, mit Verlaub, alte Dame Venus Williams gegen Carolina Muchova nochmal anzuschauen. Aus deutscher Sicht haben wir hier, ihr habt es gesagt, mit Tatjana Maria, mit Laura Siegemund und mit Eva Lüss gleich drei Starterinnen in dieser Hälfte drin. Insofern sehenswert. Dann eben Fragezeichen-Match hier für Coco Gauff. Aber gerade wenn man sich eben ja für Tennis ein bisschen mehr und tiefer interessiert und auch die letzten Wochen so verfolgt hat, dann finde ich schon eben halt auch hier diese Konstellation in der ersten Runde mit Naomi Osaka gegen Grete Minden und so, finde ich schon Geschichten, wo man mal reinschauen kann und vielleicht über diese Hälfte aller Draws einen ganz guten Einstieg in die US Open findet. Nichtsdestotrotz, also in der Hälfte Swiatek Halbfinale und wenn sie dann auf Madison Keys trifft, in der Form müsste es eigentlich Swiatek hier machen. Auf der anderen Seite Halbfinale, Night Session, Maddie gegen Iga Swiatek. Bin ich mal gespannt, wenn da die Hütte brennt, wie das ausgehen könnte. Weiß nicht.
Ja.
Oder doch Naomi, oder doch Coco. Ich meine, Coco Gauff gegen Iga Swiatek, ja. Alles drin. Wie sieht es obenrum aus? Erste Hälfte. Aryna Sabalenka hat dieses Jahr noch keinen Grand-Slam-Titel geholt. Es wird, da beißt die Maus keinen Faden ab, das wird für sie das Turnier sein, wo sie vielleicht am Ende dann auch bewerten wird, ob es für sie ein gutes Jahr war oder kein gutes Jahr. Sie ist die Nummer eins, aber für den großen Coup hat es bisher nicht gereicht. Wie seht ihr das?
Ja, genau so, ne? Also
An Fakten
der
kann man
Saison,
jetzt nicht so viel dran rumdeuteln, sagt er so.
an der Saison stimmt ja sehr, sehr viel. Nur die Ergebnisse in den Grand Slam halt nicht, ne? Also wo sie ja jetzt aber auch nicht irgendwie ständig in der ersten Woche rausgegangen ist oder so, ganz im Gegenteil. So, aber eben ganz am Ende hat es dann halt jeweils nicht gereicht. Und man muss auch sagen, ganz am Ende hat sie auch öfter mal nicht so dolle gespielt.
Ja, als
Ja,
insbesondere mit
also,
Betonung auf ganz am Ende, ja.
ja,
Ja,
genau.
ja.
So, und ja, für sie wäre das natürlich ein, ich will nicht sagen verlorenes Jahr, aber halt ein absolut suboptimales Jahr, als Nummer eins der Welt keinen Grand Slam zu holen. Ne? Also im Jahr, dass sie eigentlich ja mit dominiert hat.
Das ist schon krass, gell? Stand in zwei Finals und in Wimbledon im Halbfinale. Und das sieht man, wie halt die Ansprüche an so eine Nummer 1 sind. Am Ende wird der Erfolg dran gemessen, ob du einen Titel geholt hast, also einen von den vier Großen. Es ist brutal, brutaler Sport.
Ja, das ist brutal. Das stimmt.
Henrike, wer kann sie denn in ihrem Viertel gefährden? Ich meine, wir haben eine Paolini, finde wir schwärmen immer von ihr, aber man muss das auch mal sagen, wie wirklich, das ist ja auch eine Bürde irgendwie, der Erfolg vom letzten Jahr, das dann zu bestätigen und zu wiederholen und das macht sie grandios, hat jetzt auch bei den nordamerikanischen Turnieren gut gespielt, gut bis sehr gut gespielt und die hängt da in ihrem Viertel mit drin. von den Namen her
Fernandes ist halt auch so eine
ja,
Frage,
ja.
ne? Also Leyla Fernandes ist ja halt auch so ein bisschen so eine Wundertüte, ne? Du weißt nie so ganz genau, was du kriegst. Fernandes hat es bei den US Open schon ins Finale geschafft. Und sie ist in der letzten, so was ich gesehen habe von Fernandes in den letzten Monaten, auch, finde ich, ein bisschen bissiger geworden.
Ja, definitiv.
Also wenn da eine Fernandes ihr Topspiel mitbringt, ist das auf jeden Fall eine unangenehme Runde 3. Ich glaube aber trotzdem, dass Sabalenka das gut packt. Naja, und dann würde
Entweder
wahrscheinlich eine
Mertens oder
Tauson,
Thorson.
ja, tendenziell eher Tauson, wobei Tauson gegen Alexandra Ayala natürlich auch eine tolle erste
Das
Runde
ist eine gute
spielt.
erste Runde,
Das
ja.
ist wirklich,
Ja.
da kann man sich quasi ein bisschen die Zukunft des Damentennis noch mit angucken. Also
Absolut.
wenn die beiden so weitermachen. Ich glaube, Tauson dann in der vierten Runde, das ist dann schon ein Test für Sabalenka, weil Tauson das Spiel hat, um ihr wirklich unangenehm zu werden. Und dann würde das auf eine, wenn jetzt alles nach Papierform geht, auf Rybakina oder Paolini
Und da hat sie zwei
zulaufen.
Informspielerinnen, Rybakina, gut drauf im Moment, ne?
Und Rybakina kann Sabalenka den Schneid abkaufen, spielerisch, absolut. Auch eine Emma Raducanu schwirrt da noch
Die
mit
ist da
rum.
auch noch, stimmt, die ist noch nicht gesetzt, deswegen kann man da schnell mal
Eben,
drüber.
genau, also die auch echt gut drauf ist zurzeit. Ob das schon reicht, ich glaube, da fehlt ihr noch so ein bisschen, aber Emma Raducanu beeindruckt mich schon. Die hat also physisch sich jetzt langsam mal sortiert. Das war ja immer so ein bisschen ihre Schwachstelle. Teilweise, das ist noch nicht so ganz gefestigt, schlägt Emma Raducanu verdammt gut auf. Und hat auch jetzt so die Kraft, auch diese langen Rallyes richtig mitzugehen, muss man mal schauen. Also ich würde schon sagen, dass Sabalenka das gefühlt von der Form alles packen kann. Aber da sind schon die ein oder anderen Tests auf jeden Fall dabei, worüber sie auch stolpern könnte, wenn sie nicht aufpasst.
Ja,
Weiß nicht, wie ihr das seht.
ich glaube, Schwelli sieht das komplett anders. Ich habe seinen Stift schreiben hören und der
Nee,
meint, er hört jetzt.
das hatte nichts, das war ein Vorgriff auf die untere Hälfte.
Ah, okay. Ja. Noch schnell die Hausaufgaben nachgeholt. Das kenne ich auch noch von früher. Der Lehrer kommt schon ins Klassenzimmer rein
Man
und
trägt nur den
man
letzten
noch schnell die
Scheiß
Hausaufgaben machen.
ein. Ja, ich werde aber nicht verraten, was ich jetzt angekreuzt habe.
Okay,
Ja, ich finde es, um darauf nochmal zurückzukommen, auch total erstaunlich, dass Paolini ihr Ja so bestätigt hat. Hätte ich viel dagegen gewettet, dass die zu diesem Zeitpunkt 2025 an 7 gesetzt bei den US Open ist. Wäre für mich eigentlich das Normalere gewesen, wenn diesem super Hochjahr 2024 dann ein eher schlechteres oder mittelmäßiges Jahr gefolgt wäre. Also da muss man wirklich den Hut vorziehen. Ist nicht das einfachste Viertel, aber meiner Meinung nach, also mindestens mal bis zum Viertelfinale ist es halt was Sabalenka schaffen muss. Tatsächlich dann, gerade gegen Rybakina, würde ich sagen, also da ist sie halt nicht nur im Fahrersitz, da kann dann auch Rybakina mal drin sitzen, in diesem Matchup. Und das könnte sehr, sehr interessant werden.
Bin ich bei euch? Also ja, so gesehen auch ein spannendes Viertel und so rein von der Tendenz her, wenn ich uns jetzt schon zuhöre, wir haben, wie so häufig, das passiert immer mal, viel Zeit auf den Männern verbracht, auf der Auslosung der Männer. Aber hier ist dann doch, wenn wir jetzt uns so drüber unterhalten, ein bisschen mehr Farbe im Spiel. Zumindest sieht hier mein iPad oder meine Auslosung so aus, das tümmeln sich inzwischen fünf verschiedene Farben. Das sieht bunt aus. Also es tut gut, dass wir drüber reden. Ich fange an, mich auf die US Open zu freuen. Aber natürlich nicht, bevor wir noch dieses untere Viertel der oberen Hälfte, das du hast. Geil. Das ist echt, hier lernt man Viertel und Halb und sowas nochmal ganz neu zu interpretieren. Da müssen wir noch drüber sprechen und das tun wir natürlich auch. Ganz unten wird eben diese Hälfte eingerahmt von Mira Andreeva. Und ich war fast verleitet, hier einen sauberen Pfeil durchzuziehen bis ins Halbfinale. Und dann habe ich dann doch noch mal kurz gezuckt. Denn, da sind halt so ein paar Love Bombs dazwischen. Ostapenko kann krachen, kann zünden oder auch nicht. Was macht Mboko? Die, wie Boris sagen würde, die junge Kanadierin.
Boah, aber da muss ich ehrlich sagen, Entschuldigung, Schwelli, wenn ich jetzt vorgreife, aber auf eine vierte Runde Mboko gegen Andreeva hätte ich schon Bock.
Schön, ja.
Ja,
Ja, aber woher
absolut.
weißt du, was Schwelli geschrieben hat? So, Schwelli, leg mal
Genau,
los.
was hast du geschrieben? Jetzt musst du es
Nein,
offenlegen.
ich habe angekreuzt tatsächlich. Ich habe mir als erste Runde Pavluschenkova
Oh
Jastremska
ja.
angekreuzt. Das hatte ich einfach übersehen. Ansonsten finde ich aber, ja, auf diese vierte Runde wäre das, ne? Nee,
Vierte Runde wäre das,
oder
ja.
vierte, ja, hätte ich richtig Bock. Aber ich sehe da durchaus auch so ein paar Fragezeichen, weil Mira Andreeva nach Wimbledon. Also mir fällt es schwer einzuschätzen, wie ihr Formstand ist im Moment.
Und sie muss
Ne?
gegen
Also
Alicia Parks ran, die jetzt gerade im Halbfinale von Monterrey
genau,
war. Also.
sehr unangenehme erste Runde, und ich kann ihre Form halt nicht einschätzen. Also sagen, Montreal Walkover und Niederlage gegen McCartney Kessler. Ne, so, und ansonsten seit Wimbledon nichts gespielt. Weiß ich nicht. Ne, sie ist ja auch immer noch im Alter, wo es normalerweise ein bisschen auf und ab geht. Und wo auf der Leistungskurve sie dann da jetzt in New York aufschlagen wird, schwierig zu sagen. So, Mboko ist genau dasselbe. Ja, also natürlich eine, wenn nicht die Aufsteigerin des Jahres. Wie sie das jetzt in diesen Slam rein transportiert. Wir müssen auch noch mal sagen, das relativiert auch viel, was so ein bisschen bösartigere Leute, als wir das sind, bei den French Open gesagt haben, als Eva Lüss gegen sie relativ sang- und klanglos
Oh
verloren hat.
ja,
Ne, erinnert
stimmt.
ihr euch? Ne? Eva Lüss, super erste Runde und so, und dann oh, gegen so eine Unbekannte raus, typisch und so. Ne? So, obwohl man da schon gesehen hat in Paris, dass das keine normale, ich weiß nicht, was sie da noch war, 100 so und so in der Welt oder so, war, sondern eine, die halt komplett im Durchmarsch ist nach oben. Ja, schwierig zu sagen. Ich finde in diesem Titel sowieso schwierig zu sagen, weil auch solche Leute, solche Damen, die eigentlich so die Beständigkeit in Person sind, nicht Richtung Sieg Grand Slam, aber sagen wir mal vierte Runde Grand Slam wie Pegula und Navarro
Absolut.
im Moment schwächeln. Die sind eben gerade nicht konstant, was so ihr Selling Point über die letzten Jahre war. Also bei denen würde ich zum Beispiel auch mich nicht wundern, wenn es mal früher rausgeht.
Ja, es ist so ein bisschen Zickzack, ne? Irgendwie, gerade bei Jessica Pegula. Aus den letzten Jahren heraus müsste man eigentlich sagen, klare Anwärterin für ein Viertelfinale. Und dieses Jahr ist so, ich habe gerade mal zurückgescrollt. Ich meine, hier immerhin Miami-Finale, dann gewinnt sie Charleston, dann geht sie relativ früh raus hier so in Madrid und Rom, Straßburg raus, Roland Garros auch nicht so dolle, dann gewinnt sie Bad
Ja, aber
Homburg. Ja, aber es ist so ein bisschen
guck mal gerade.
Zickzack.
Ja, und guck dann mal gerade bei Pegula nach Wimbledon halt. Ne? Also Wimbledon auch schon erste Runde raus und dann erstes Match raus, zweites Match raus, zweites Match raus. So, und das ist gerade für so eine Spielerin
Die
wie
von ihrer
Pegula,
Konstanz so
so
ein bisschen
von ihrer,
lebt,
die
ne?
vor über ihre Konstanz so kommt. Ne? Also die dadurch die Nummer 4 der Weltrangliste ist nicht dadurch, dass sie ständig die ganz großen Turniere gewinnt, aber dass sie ständig da im Viertelfinale auftaucht, ist das ein schlechtes Zeichen.
Ja, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Ja, also was ist es, dieses zweite Viertel, das hält viel von dem bereit, was uns eigentlich über Jahre bei den Damen auch verfolgt. Wobei bei den Herren ist es eigentlich ähnlich, aber so eine Belinda Bencic kann auch jeden und jede schlagen in dieser Hälfte der Auslosung oder in diesem Viertel der Auslosung. Insofern finde ich, dass diese obere Hälfte des Darmtors fast am schwersten zu tippen von allen vier Hälften, über die wir gesprochen haben. Also wenn ich unten gesagt habe, da geht Schwontek am Ende durch, also oder geht da als Siegerin draus hervor, finde ich es in dieser oberen Hälfte mit am, wirklich tue ich mich am schwersten zu sagen, wer da durchkommt. Ich lasse euch mal den Vortritt. Schwelli, was meinst du? Ja, es ist halt ein Tipp, ja.
Ja, es ist ein Tipp. Also ich sag mal Rybakina.
Okay, ja.
Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe keine Antwort.
Ist echt schwer, oder? Also ich leg mich fest. Am Ende kommt dann, ey, das ist die Nummer eins der Welt. Am Ende kommt Sabalenka durch.
Ja,
Ja,
weil sie ja
ja.
immer.
Ich muss auch nach
Ja.
meinem Gefühl
Ja.
gehen und das,
Nein.
also weil rational ich das nicht gut entscheiden kann und irgendwie ploppt da halt bei mir auch Sabalenka auf. Ich habe
Klar,
jetzt gerade noch mal
das
geguckt,
dieses
aber
Wimbledon aus, das
irgendwie,
wiegt halt schon
ja.
schwer, ja, so dieser Dip, ja, und vielleicht in Kombination mit dem verlorenen French Open Finale und so, aber hey, es ist die Nummer eins der Welt und
Sie hat ja jetzt auch nicht schlecht gespielt,
nee.
ne? Also
Nee, aber den
für
letzten Schritt halt sehr oft nicht gemacht, finde ich so erstaunlich
ja, aber wir redeten doch
oft.
jetzt erstmal, wer ins Halbfinale kommt oder nicht, oder
Ja.
ins Finale kommt.
Ja, erstmal,
Ins
wer
Finale
kommt.
kommt, ja, okay, ja. Ja, ich sehe sie da halt so ein bisschen in einer Drucksituation. Darüber,
Du kannst da völlig recht mit haben. Also
was
ich würde
unser
das
Einstieg
Rybakina
war.
absolut zutrauen.
Also, was unser Einstieg war, also ich finde, sie braucht eigentlich diesen Grand Slam-Erfolg jetzt bei den US Open relativ dringend dafür, dass es ein Jahr war, das ihren Ansprüchen genügt. Und es wird interessant, zumindest mal interessant sein, wie sie damit umgeht. Und ob
Absolut.
das leistungsfördernd wirkt. Wobei ich nicht das Gefühl habe, dass sie im Rest des Jahres nicht ehrgeizig genug war. Ganz im Gegenteil.
Und das ist halt auch so ein bisschen der
Ne?
Punkt, ne? Also Sabalenka ist ja jemand, wenn du die triezt, ne? Und das tut die Situation ja gerade, dann ist sie ja schon jemand, die tendenziell sich wehrt.
Ja, aber auch mal drüber ist da, ne? Mit
Absolut,
sehr viel,
absolut. Aber ich
sehr, sehr
meine,
vielen Unforced Errors und so, ne? Also sie kann sich dann auch selbst rausschießen.
das stimmt, wobei ich das auch schon nicht mehr so schlimm finde wie früher. Aber bei ihr habe ich so das Gefühl schon, dass sie dann so eine Situation auch annehmen kann und dann halt schon auch kämpft drum. Also da glaube ich, das ist schon,
Ja,
da
ich
hat sie schon eine gewisse Bissigkeit.
ja, hat sie absolut. Ich denke halt so sehr an das Roland Garros Finale, wo ich also natürlich ihre Aussagen danach und weiß ich waren suboptimal und nicht besonders klug, aber mehr als ein Körnchen Wahrheit war ja auch drin. Sie hat ja auch echt schlecht gespielt da. Sie ist meiner Erinnerung nach war es doch auch sehr windig, damit ist sie auch nicht klar gekommen, aber sie hat auch einfach echt ihre Leistung nicht abgerufen da. Und ich hatte das Gefühl, dass das da eben auch viel Kopfsache in
Das
dem
ist
Match zumindest
genau,
dabei war.
ne, nicht nur in dem Match. Ich finde, also wir lieben das ja, dass wir die unterschiedlichen Charaktere da auf dem Spielfeld, auf dem Platz haben. Ja, und sie ist sicherlich eine, die mit ihrer eher extrovertierten Art und ihrem Temperament und allem eben genau für die, ja, für die Diversität sorgt und für die Unterhaltung auch und so. Aber ich finde auch, dass sie dass der Bereich, wo sie sich weiterentwickeln muss, ist eher im mentalen Bereich, dass sie manchmal ein Tick oben drüber ist in ihrer im Ausdrücken und Rauslassen ihrer Gefühle. Sie soll es bitteschön nicht einstellen, aber man hört es ja häufig auch in den Kommentaren, auch von ehemaligen Tennisspielern, dass das wirklich manchmal unterschätzt wird, wie viel Energie dich das am Ende kostet, das ständig rauszulassen. Ja? Und ich
Es
glaube,
ist ja
da
auch.
ein bisschen eine größere Balance zu finden, das glaube ich schon, könnte ihr helfen, in solchen Matches, wo es vielleicht spielerisch nicht läuft, sich da nicht noch selber nach unten zu ziehen.
Letztendlich ist das ja auch eine Abwägung, ob es einem gut tut. Und das, das erkennt man sehr oft, fast immer am Endergebnis. Ne? Also ich würde sagen, einem Novak Djokovic zum Beispiel hat es in vielen Phasen seiner Karriere auch mal genützt, auszurasten. Nicht, dass ich das schön finde, aber er hat da viele Matches mit solchen Ausrastern dann nach Hause gespielt. Bei Sabalenka sehe ich das nicht so extrem. Da könnte es tatsächlich sein, dass sie das eher ein bisschen tight werden lässt und drüber und nicht förderlich ist. Ne? Dass die Spannung da gerade nicht abgebaut wird, sondern irgendwie noch eher aufgebaut wird. Und das muss aber ein Spieler oder eine Spielerin, glaube ich, für sich selbst erkennen. Also so in welchem Modus, in welchem Grad der Intensität, auch der mentalen Intensität, sie ihr bestes Tennis spielt. Ob sie eher ein bisschen lockerer werden müssen oder eher ein bisschen mehr. Ne? Und ich habe eigentlich bei Sabalenka oft das Gefühl, ist nicht ihr Problem. Also da ist sie sowieso schon. Und dann kann es eben drüber gehen am Ende.
Ja. Also ich lege mich fest, wir kriegen das Traumfinale Świątek gegen Sabalenka. Ja, und dann? Keine Ahnung, wer es gewinnt. Rein von der Form her müsste man sagen, gewinnt es dann Świątek, aber weil ich ja immer gern für diese mich erwärmen kann für diese Cinderella-Stories oder Abwandlungen davon, dann wäre es dann halt schon eine schöne Story, wenn am Ende jeder von denen mal einen Pokal hochgehalten hat dieses Jahr. Und ich meine, das wäre doch cool. Madison Keys, dann haben wir hier Coco Gauff, Iga Świątek und Sabalenka. Schön, jeder einen Pott. Ja.
Wird es auch nicht
Buckingham
so voll
gefällt
im
das
Schrank,
nicht.
ne?
Das ist so der neue Disney-Film. Am Ende ist alles gut.
Happy End.
Ja.
Schwelli, was ist dein Happy End?
Jetzt kommt sowas
Also
ganz
ich
anderes.
sag mal Świątek, aber ich finde, das ist so ein bisschen so wie auf der Herrenseite. Also ich habe ja auch gesagt, dass Rybakina oben durchkommt. Also ist es nicht ganz so wie auf der Herrenseite, aber ich finde, ein Endspiel Rybakina gegen Świątek oder ein Endspiel Świątek gegen Sabalenka, das hat dann genau wie Alcaraz gegen Sinner in so einem Endspiel wenig damit zu tun, was vorher im Turnier passiert ist. So.
Oh ja, guter
Also
Punkt.
das kann dann so in beide Richtungen sehr nach Tagesform gehen.
Ja.
Da kann man vorher nicht so viel ablesen. Also von daher finde ich die eigentliche Siegerin, auch den Sieger, selbst wenn man sich dann auf zwei oder drei Spielerinnen kapriziert, die da ins Endspiel kommen könnten, ist schwer zu tippen.
Ja. Ich gehe mit Schwelli mit. Ich sag Świątek.
Das ist doch gut. Dann haben wir wie immer Nicht-Einigkeit. Das ist doch schön. Und wenn ich überlege, in welche Richtung dieser Podcast heute hätte driften können, so wie wir begonnen haben, dann haben wir gerade noch mal die Kurve zum Sport bekommen. Das ist doch okay. Obwohl wir ernsthaft ja darüber nachgedacht haben, ob es demnächst dann einen Spin-off gibt und wir die Lebensproleten dann als Podcast launchen, indem wir uns über ganz andere Dinge unterhalten. Aber dann müssten wir drei hier noch mal in uns gehen, denn was wir vor dieser Sendung und so gegenseitig gebeichert haben. Das gehört zumindest bis auf Weiteres erstmal nicht on air.
Bitte, ey, du wächst jetzt hier
Wollte ich gerade
Erwartungen
sagen, du
oder
wächst hier
Vermutungen.
Begehrlichkeiten.
Ja, also ich glaube, selbst wenn wir das dann oder wenn wir es wahrheitsgemäß beantworten würden, wären die Menschen jetzt doch etwas enttäuscht darüber,
Ja, komm,
was
man
da
muss hier schon
rausgekommen
ein
ist.
bisschen,
Spannung
in Social
hochhalten.
Media wird das heißen Clickbaiting. Ja, also man muss hier schon ein
Okay.
bisschen die Spannung haben. Aber das ist ein gutes Stichwort. Schwedi, du machst natürlich nur wieder brutalstes Clickbaiting mit deinen Posts unter den Sandplatzgöttern auf Facebook und Instagram. Bist du eigentlich sonst noch wo oder bedienst du jetzt auch noch andere Kanäle? Nee, egal.
Ich bin ja so ein bisschen Twitter oder X abstinent geworden, benutze das praktisch nur noch passiv. Ich bin aber auch bei Threads, ne, also fast automatisch, weil das ja so ein bisschen mit Instagram verknüpft ist. Aber das sind die drei Plattformen, also Facebook, Instagram und Threads, wo man relativ viel von den Sandplatzgöttern lesen kann.
Seht ihr mal, das macht ihr bitte schön. Die Tennisproleten als junges Medium bespielen Facebook schon seit einiger Zeit nicht mehr.
Oh,
Deswegen sind wir
vielen Dank.
deswegen sind wir immer
Vielen
froh,
Dank.
wenn mal einer rüberkommt. Nein, also Spaß beiseite, oder besser andersrum. Habt ganz viel Spaß, indem ihr den Sandplatzgöttern folgt und da auch immer entsprechend der, wie heißt es, der Netiquette gerne mitdiskutiert und kommentiert. Ich weiß, dass das in weiten Teilen einfach Spaß macht, wenn man Content kreiert, wenn Leute da auch Feedback dazu geben und sich engagieren. Aber bitte schön immer im Rahmen der Höflichkeit und des Anstandes. Aber lest bitte rein und folgt Schwelli da und den Sandplatzgöttern. Es ist jedes Mal wieder wert. Und da kriegt ihr dann auch tagesaktuell geliefert, wo es sich denn lohnt, hinzugucken. Denn so ein Turnier entwickelt ja auch eine ganz eigene Dynamik, die wir hier und heute haben gar nicht abbilden können. Deswegen, Schwelli, ganz lieben Dank, dass du wieder bei uns warst. Ja.
Gerne.
Viel Kraft die nächsten 2 Wochen. Ja.
Danke.
Ja. Henrike, blutjunge Moderatorin. Dir auch vielen Dank, ja.
Ja. Ich habe
Und
meine.
ja.
Nee, ich sag's jetzt
Was?
nicht.
Doch, lass es raus,
Nein,
komm. Nee?
nein.
Okay, gut, kommt dann in den Spin-off. Ihr draußen, wenn ihr noch mittippen wollt bei unserem Tippspiel US Open Hot, gerne. Findet uns natürlich auch auf den gerade erwähnten sozialen Medien. Noch könnt ihr euren Tipp für die erste Runde abgeben. Ansonsten viel Spaß bei den US Open und wir hören uns in Kürze hier, oder ihr hört uns hoffentlich in Kürze wieder. Empfehlt uns gerne weiter, genauso wie auch die Sandplatzgötter. Es gibt noch viel draußen zu erreichen für uns alle und insofern habt Spaß bei News Open, bisschen Kürze. Macht's gut. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.